Tools erleichtern uns das tägliche Leben und wir können das fast nicht mehr ohne. Welche das wir im Einsatz haben und für was das wir brauchen, erfahrt ihr jetzt.
Kannst du mir mal deine Top 5 Tools sagen, die du für die Agentur, für das Geschäft nutzen tust? So ein bisschen deine 5 meistgenutzten Tools und vielleicht noch kurz schnell beschreiben, was es ist und für was du die einsetzt.
Also für die Agentur oder für das, was ich mache?
Für zum Arbeiten. Genau, was du brauchst zum Arbeiten. Nicht privat, sondern jetzt halt wirklich geschäftlich. In Geschäftsanwendungen.
Okay, also sicher Slack ist etwas vom Wichtigsten. Teams.
Sagt vielleicht nicht alle etwas, was Slack ist.
Okay, Slack ist ein Messenger-Dienst in dem Sinn. Das haben wir in Verwendung für Kommunikation, die interne Kommunikation, aber auch Kundenkommunikation. Dort ist natürlich sehr praktisch, wenn man sehr viele Channels machen kann, sehr einfache Channels machen kann, das sehr übersichtlich ist. Gut, ich habe mittlerweile eine sehr lange Liste. Ich kann es aber mittlerweile auch gruppieren, was auch sehr schön ist, archivieren. Und das Gute ist wirklich daran, wir haben jetzt, je nachdem, haben wir für einen Kunden oder so bis zu 3 Channels. Wenn wir einen internen Channel haben, wir tun das mit einem Kürzel vor dran, TS für unseren internen Verwendungszweck. Und dann haben wir einen für mit dem Kunden zusammen, wo der Kunde drauf ist, und einen, je nachdem, wenn wir eine Outsourcing-Partei drin haben, wo wir dann mit der Outsourcing-Partei zusammen kommunizieren, da kann es bis zu 3 eigentlich geben.
Okay. Können wir vermutlich noch eine eigene Podcast-Sendung machen, was Slack alles noch für Vorteile hat, aber ich habe das schon mal gut so ein bisschen erklärt. Vielleicht auch noch eine Ergänzungsfrage, ist es gratis oder kostet es etwas?
Es kostet etwas, wie alles Gute meistens. Also du hast natürlich schon auch kostenlose Möglichkeiten, da hast du aber rechte Begrenzungen, je nachdem, also die Limitierung der Messages, die sie speichern, glaubst du. Und natürlich, sobald du halt kollaborieren willst mit anderen externen oder so, dann kostet es oder Anzahl User. Ich weiß gar nicht, was Pricing genau ist, aber du zahlst sicher auf User-Basis auch wie viele Channels eigentlich ein User ist. Und das ist auch das Praktische, du kannst eigentlich kostenlos einen hinzufügen, wenn du nur einen Kunden hast, dann kann der gratis als Channel-Gast rein. Sobald er im Multi-Channel-Gast ist, dann kostet es dann, glaube ich, so ist glaube ich das Pricing.
Gut, das ist dann Nummer 1. Nummer 2?
Microsoft Teams. Wir haben natürlich die ganze Telefongeschichte über Microsoft Teams abgebildet. Das ist ja eigentlich am Anfang, da haben wir ja erwähnt in der ersten Folge, glaube ich, von unserer Podcast-Serie, haben wir die ganze Telefoniegeschichte auf Microsoft Teams umgeswitcht. Wir haben ja eh Office 365, darum war das naheliegend gewesen. Und wir hatten eigentlich vorher schon IP-Telefon gehabt, aber halt nicht über einen Soft-Client in dem Sinn. Soft-Client ist eine Software, die man auf dem PC installiert hat und nicht ein Hardware-Telefon in dem Sinn. Vorher haben wir physische Geräte gehabt. Und jetzt sind wir eben auch durch oder dank Homeoffice. Gut, wir haben es eh eingeplant gehabt, aber durch das eben noch ein bisschen schneller sind wir jetzt voll auf Microsoft Teams. Dort hat es zwar auch Chat-Funktionen, aber für mich, also ich persönlich finde jetzt einfach Slack viel angenehmer und übersichtlicher. Microsoft Teams für Telefonie.
Okay, aber rein theoretisch könnte man auch das, was man über Slack macht, über Teams machen.
Ja, rein theoretisch auch. Es ist halt eben, wie gesagt, nicht so angenehm mit Leuten einladen und so
weiter. Produktiv so. Oder wie auch immer.
Also ich glaube, man kann es sicher auch genau gleich gut einsetzen, aber das Ding ist halt, dass wir das schon länger eingesetzt haben als Teams. Ein bisschen von Skype dazu mal auf Teams geswitcht und das hat sich etabliert und darum sind wir halt jetzt eben Slack geblieben und Teams wirklich eigentlich für Telefonie hauptsächlich,
Okay. Gut. Nummer 3,
wenn wir gerade bei Microsoft sind, würde ich sagen, sind natürlich, es ist halt schwierig, ist das wirklich Nummer 3 oder nicht, aber mal doch muss ich sagen, eigentlich das ganze Office-Paket, also Office 365, wo man natürlich die ganze Word, Outlook natürlich, SharePoint, SharePoint ist ein sehr wichtiges Tool, also OneDrive, wo halt alles verknüpft ist, wo man die ganzen Dateien in der Cloud hat, über SharePoint eigentlich organisiert, was sehr, sehr cool ist. Außer wenn man gerade Synchronisationsprobleme hat. Aber grundsätzlich, ja genau, die ganze Office, Microsoft Office-Geschichte. Ja,
ja, also was man vielleicht auch da zusammenfassend kann sagen, natürlich auch das kostet etwas.
Ja.
Aber dort ist es mehr die ganze Office 365 Lizenz, die du hast oder wo du zahlst sowieso. Und dann kannst du all die Tools halt nutzen. Oder? Dann zahlst du ja nicht für jedes Tool einzeln, sondern du hast halt die Paletten, oder die gesamte Palette. Und die Tools, die im besten Fall miteinander harmonieren. Oder?
Genau, also das Schöne ist natürlich, eben, du hast mit diesen Lizenzen automatisch auch so Anrecht darauf, das lokal zu installieren. Ja. Hast aber auch immer Web-Apps. Das ist nicht ganz gleich umfänglich, aber eigentlich ja, für das meiste ja, bietet es eigentlich fast alles. Und wir haben natürlich gerade einige Entwickler, die auf Linux arbeiten. Und die sind vorwiegend auf Web-Apps auch dann unterwegs. Und das ist eben praktisch, dass das halt auch wirklich online verfügbar ist. Also ja, das ist sehr angenehm.
Okay. Ich fasse jetzt das einfach mal zusammen. Eigentlich sind wir immer noch beim zweiten Tool, weil Teams ist eigentlich ein Tool von dem
Office-Paket. Du hast eine Liste, du willst mich testen.
Okay, ja, das ist gut. Ja, ich bin da schon immer am Abhöckeln. Ich wollte einfach wissen, ob wir irgendwie so ein bisschen die ähnlichen Tools nutzen oder ein Tool nutzen, das du gar nicht kennst oder umgekehrt.
Ja, hoffen wir mal nicht.
Aber sagen wir jetzt einfach mal, Office 365 ist Tool Nummer 2.
Ja.
Dann gehen wir jetzt zum Tool Nummer 3. Wo so ein bisschen, wo
aha, du meinst, du hast jetzt Teams natürlich
ja, drin gepackt.
Ja, ja.
Du also könntest jetzt aufzählen, Teams, Office, Outlook, OneDrive, OneNote, To-Do, was wir jetzt sehr gut, das ist so ein bisschen die neu abgelöste Wunderlist, oder sozusagen.
Also es ist Wunderlist.
Also es ist von der Wunderlist.
Wo ja jetzt eigentlich in Microsoft-Welt integriert
worden ist. Genau. By the way, ein kleiner Abschweifer da. Wunderlist ist ja von Frank Thelen eigentlich entwickelt worden und der hat das natürlich jetzt vermutlich für ein schönes Sümmli können den Microsoft verkaufen und macht eigentlich nichts anderes, weder du kannst To-Dos auflisten, ein bisschen kategorisieren und Aufgaben scheren.
Ja, genau. Also natürlich, Frank Thelen, für jeden, der das nicht wüsste, ist natürlich ein Höhle von Höhle der Löwen Deutschland.
Also ist jetzt neu, nicht mehr. Ist keine Höhle.
Nein, Löwe habe ich gesagt.
Löwe. Ja, ich habe es
Hochdeutsch gesagt. Nein, sorry. Ja, ein Löwe, genau. Der Leute von Höhle der Leben in Deutschland. Und er hat es jetzt mal ein bisschen erzählt, oder vielleicht ist es, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, aber natürlich, was sie dort oder wo sie Pionier waren, war beim Realtime-Abgleich oder von diesen Tasks, dass du das über mehrere Geräte gerade Realtime können abgleichen und so weiter. Darum ist ja, es klingt immer sehr einfach oder es sieht immer sehr einfach aus, aber es ist doch einiges, was dort dahinter steckt. Vor allem auch eben die Skalierbarkeit von dieser ganzen Geschichte über Server und so weiter. Ja. Aber das war jetzt ein bisschen Abschweifer.
Genau.
Wir sind ja eigentlich bei den Tools, oder?
Genau, wir sind ja bei den Tools, genau. Genau, das ist so ein bisschen das Office-Tool, Tool Nummer 3.
Puh, ja, es ist halt mega schwierig. Was, ja, ich würde schon fast sagen LastPass.
Gut, ja. Was ist denn LastPass?
LastPass ist ein Passwort-Manager. Die Frage ist das Nummer 3 oder ist das doch nicht ein bisschen
weiter? Ja,
aber ist ein bisschen schwierig, wenn mich jetzt...
Klar, ich glaube, da fragst du also generell, das nimmt mich nur ein bisschen Wunder, eben, mit was für Tools kommen dir auch gerade in den Sinn,
wenn
du so ein bisschen tagtäglich brauchst.
Genau, LastPass. Eigentlich kann ich mir jetzt kurz überlegen, was habe ich jetzt alles müssen einrichten für unsere neuen Mitarbeiter.
Genau,
das ist ein guter Ansatz, ja. Genau, LastPass ist wirklich ein Passwortmanager, wo Chrome Extension auch zur Verfügung stellt. Ich arbeite eigentlich hauptsächlich mit Chrome, vielleicht ist das auch egal. Auf jeden Fall, ja, speichert halt alle Passwörter. Das macht es sehr bequem mit einem Masterpasswort. Ja, genau, das ist eigentlich das. Es gibt auch Apps, die du kannst auf dem Nattel haben. Mhm. Und es ist ein bisschen mehr als nur ein Passwortmanager. Du kannst auch Notizen verwalten. Das Coole ist natürlich dort, dass du es sharen kannst. Also du hast wie dein persönliches Ding und du hast natürlich Shared Accounts, die du mit der ganzen Company eigentlich kannst teilen.
Ja.
Und das heisst, alle Kundeninformationen sind geshared. Und so muss ich es eigentlich erfassen und alle Mitarbeiter haben für das gleiche Kundenprojekt nachher gerade Zugriff, oder?
Genau. Du kannst sogar so weit gehen, dass du Passwörter selber nicht siehst oder hast noch so Berechtigungsstufen,
ja,
was genau. Security ist in dem Sinn. Oder wir haben auch schon Passwörter, Full LastPass, wirklich extern an einen Kunden geschickt und der kommt dann mit dem rein, sieht aber eben dann zum Beispiel das Passwort nicht und solche Sachen.
Ja, wobei ein halbwegs anständiger Entwickler kann das umgehen.
Ja, gut.
Wenn okay. Sobald du es mit einem Browser ausfüllt, kannst du ja eigentlich das DOM manipulieren und dann siehst du eigentlich das Input-Passwort fällt. Also wenn, man, wenn du es herausfinden willst, könntest du es dann auch. Aber wir vertrauen jetzt mal unseren Mitarbeitern so, dass wir, dass wir das auch nicht so restriktieren müssen.
Ja, klar, nein. Aber ich glaube, wirklich ein grosser Vorteil ist ein bisschen weg von den Standard-Passwörtern.
Ja, absolut. Ja.
LastPass, man kann ja gerade automatisierte Passwörter generieren, wenn man ein Login erstellt und so weiter. Und, ich, das, also ich nutze auch privat für mich, es gibt auch freien Account. Also wir tun jetzt hier halt ein bisschen Spoiler und Werbung machen, aber ich finde die Tools wertvoll und ich denke, es braucht so eine gewisse Toolpalette, die man einfach muss einsetzen muss, um produktiv zu arbeiten. Mhm. Das ist ein Tool, wo man wirklich muss sagen, das ist ein riesen Mehrwert, weil halt einfach eben keine Plaintext-Passwörter verschickt werden über Slack oder Teams zum Beispiel, was auch nicht gerade sehr gut ist. Und so hat man halt wirklich immer eine aktuelle Umgebung in dem Sinn und man ist immer schnell in diesen ganzen Logins. Also wir haben so viele Kunden, die wir halt ins Backend rein müssen, Webseiten technisch und so weiter. Und das ist natürlich super.
Ja, also wenn wir doch ein bisschen unvoreingenommen sein oder ein bisschen neutraler bleiben, sage ich jetzt mal. Es gibt dazwischen, also die grossen sind eben LastPass, es gibt dann natürlich OnePassword, glaube ich, und KeePass. Das sind, glaube ich, die grossen Players. Wir haben uns dazu mal für LastPass entschieden. Ich weiß nicht, ich glaube, von der Benutzerfreundlichkeit her, ich glaube, das ist mal ein bisschen, ja, das Hauptsächliche. Ja. So ein bisschen. Aber ich glaube, alle sind gut. Und ja, also wie du sagst, also heutzutage, denke ich, kommt man nicht um so etwas herum. Mhm.
Aber auch da wieder, natürlich ist es nicht gratis, kostet auch heute wieder und dann auch nicht wenig. Also jetzt haben wir schon irgendwo eben Tool Nummer 3 erwähnt und da entstehen halt auch monatliche Kosten
für jeden
Mitarbeiter. Wenn es summiert, so mehr Mitarbeiter und so weiter, ja, desto teurer wird es. Gut, dann, was kommt dir sonst noch so in den Sinn, was du täglich brauchst?
Ja, also es ist wirklich schwierig, das so aus dem Stegreif zu holen. Was ich eigentlich brauche, muss ich jetzt gerade überlegen. Also ich brauche auch viel PHP Storm, fast noch ein bisschen zu viel. Ich bin selber noch ein bisschen, manchmal ein bisschen viel in das Projekt involviert. PHP Storm ist ein IDE, jetzt wissen wir natürlich mehr.
Ja, ich habe es auf jeden Fall auf meiner Liste.
Also ja, das ist gut, das ist
stolz auf mich, dass da auf die Liste kommt.
Ja, sehr gut. Ja, es ist eine Entwicklungsumgebung eigentlich, wo sehr viele nützliche Tools vereint. Also eigentlich ist es wie ein besserer Texteditor, wenn man es vereinfacht will sagen, wo man halt Code schreibt, Programmiercode schreibt, wo man eben so Webapplikationen schreibt. Es hat dann Unterstützung für die Sichtbarkeit, zum Syntax hervorheben. Ich muss schauen, dass ich nicht immer zu technisch werde.
Das ist schon gut, dann müssen einfach die Nicht-Techniker haben ein paar Fragezeichen. Oder haben sie auch schon mal gehört, dann können sie sagen, ja, habe ich auch schon gehört. Oder?
Ja.
PHP Storm und so, ich weiss jetzt voll, was das macht.
Also, ja, nein, es ist natürlich extrem an der Oberfläche gekratzt. Oder? Es, noch viel mehr, es kann natürlich viel mehr Unterstützung von Libraries, Frameworks und so weiter, wo der Autocomplete macht, wenn du am Schreiben bist, dass du eigentlich gar nicht viel musst programmieren. Also, man muss immer noch genug programmieren, aber es unterstützt natürlich den Entwickler oder den Entwicklungsprozess extrem. Oder? Und es hat natürlich Git, wenn Versioning drin ist. Git?
Was ist denn Git? Git, jetzt kommt schon das nächste Tool.
Ja, siehst, es ist gar nicht so einfach, das auseinanderzuheben, das ist so selbstverständlich. Ja. Git ist Versionisierung. Das ist natürlich auch natürlich das Anzug, würde ich sagen, in der modernen Softwareentwicklung. Da braucht man irgendeine Versionisierung. Git ist sehr etabliert. Das setzen wir auch ein. Es gibt ja noch andere. Und da geht es einfach darum, dass man jede Codeänderung eigentlich tut, protokollieren. Ich würde es jetzt mal so nennen. Also man macht wie Commits, wenn man etwas geändert hat. Das ist wie wenn man im Word-Dokument einen neuen Absatz schreibt oder ein Wort anpasst, korrigiert, dann tut man das wie abspeichern als neue Version. So kann man das eigentlich sagen. Das ist so ein bisschen aufbauend. Und so kann man zu jeder Zeit eigentlich wieder zurückgehen und den Status von diesem Projekt zu jedem beliebigen Zeitpunkt eigentlich wieder hervorrufen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Also für mich gibt es kein Projekt, nicht einmal privat oder nicht mal einfach, was ich nicht ohne Git mache, weil es spart so viel, wie soll ich sagen, Probleme auch. Oder? Das ist wie, wo es früher kein Autospeicher gegeben hat im Photoshop oder im Word oder wo auch immer. Also jeder, der das mal kennt, hätte, weiß, wie schmerzhaft das kann sein, wenn du plötzlich den Computer abstürzt. Und genau das Gleiche ist einfach bei mir jetzt eigentlich ein Git, wenn man so will. Ja, also man kann dort sehr viel Probleme vermeiden oder Rückgänge machen oder whatever. Also,
ja. Ich glaube auch, was noch interessant ist, wenn du gerade ein ganzes Entwicklungsteam hast, das an der gleichen, oder am gleichen Code schreibt.
Absolut, ja.
Und du kannst dir vorstellen, die programmieren den ganzen Tag irgendwo auf dem lokalen, auf der lokalen Umgebung und am Schluss sind sie das committen. Und dann kann natürlich sein, dass vielleicht der eine oder andere irgendwo einen Konflikt verursacht hat oder so, und das hast du dann natürlich alles auch gerade behoben. Also Git ist in dem Sinne auch gerade noch wirklich dafür, da eine saubere Basis zu haben, wenn man so vielleicht
kann. Also Git ist eigentlich genau für das gemacht. Ja. Ich habe es jetzt ein bisschen für den persönlichen Zweck noch ein bisschen genannt, aber eigentlich geht es genau darum, dass du verschiedene Leute kannst am gleichen daran arbeiten, also sogar an der gleichen Datei. Und nachher beim Merge in dem Sinn kannst du das zusammenführen, ohne irgendwelche Konflikte oder Überschreibungen vor allem. Gerade in einem Team, wenn mehrere Leute daran arbeiten, gibt es, oder hat es früher viel, das habe ich auch einige Mal erlebt früher, dass man wirklich das eigene Zeug überschrieben hat, oder eben das von Mitarbeitern, und das ist dann mega nervig, oder? Ja. Wenn du Sachen halt zwei, dreimal machst, und das gibt es bei Git halt einfach nicht mehr.
Okay. Oder?
Und, also das ist, und du kannst verschiedene Versionen fahren, oder? Das ist ein schöner. Da kannst du wirklich auch ein Feature entwickeln in einer neuen Branch. Und das heisst, der ursprüngliche Code den habe ich gar nicht angelenkt. Und man kann wirklich zuerst mal etwas austesten, funktioniert es, sieht es gut aus. Und erst wenn es dann wirklich verhebt, kann man das in der Developer- oder Master-Branch dann wirklich mergen. Oder?
Okay. Also da kann man so sagen, Agenturen, die kein Git einsetzen.
Sind keine Agenturen.
Das ist einfach ein Must-Tool, wenn man
eine Software entwickelt. Keine professionelle Agentur. Also wie gesagt, es gibt nicht nur Git, es gibt auch Mercurial, oder wie es genau heisst. Es gibt andere. Also ich sage einfach, man muss eine Versionierungsmöglichkeit drin haben. Oder
genau, Software. Da kannst du vielleicht mir noch schnell helfen, doch weiss ich nie selber so. Ich glaube, wir haben Bitbucket im Einsatz,
genau,
oder? Was ist denn Git und Bitbucket und der Unterschied?
Ja, Git ist nur, also Bitbucket ist eigentlich der Host, wo man eigentlich, wo der Code eigentlich speichert, also wo man es hostet in dem Sinn. Und was du meinst, ist nicht Git und Bitbucket, sondern GitHub und Bitbucket. Was ist der Unterschied, oder? Das ist eigentlich so ein bisschen der Provider, also der Dienstleistungsanbieter, der deinen Code in einem zentralen Ort speichert, wo nachher alle ihre Commits können aufpushen. Und eben, Git ist nur eigentlich der Name von dieser Technologie, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt. Ja. Und Bitbucket ist der Host, der Provider. Es gibt auch GitLab, wenn man es selber hosten will, zum Beispiel, wo eigentlich das gleiche ist wie GitHub. Aber Bitbucket ist halt von Atlassian, das ist ein bezahlter Dienst, dort wieder der Unterschied zwischen denen, oder vor allem jetzt hat es sich ein bisschen geändert, oder der Grund, wieso wir dort zu Bitbucket gegangen sind und nicht zu GitHub, ist, dass man unbegrenzte Private Repositories hat. Und bei GitHub hast du für Private Repositories gezahlt. Private ist einfach, dass eben nicht öffentlich zugänglich war. Und wir haben nicht ein Kundenprojekt, dass man den Code von Kundenprojekten einfach öffentlich zugänglich hat, oder? Und das hast du bei Bitbucket, zahlst du pro User, aber nicht pro Repository. Und bei GitHub zahlst du halt, wenn du Private willst, dann hast du pro Repository zahlt. Mittlerweile haben sie auch das Preismodell geändert, aber wir haben jetzt keine Ahnung, glaube ich, über 200-300 Repositories drin, und dann wechselst du halt auch nicht mehr so schnell. Also ja. Genau, ich hoffe, es ist ein bisschen verständlich gewesen, auch wieder auch technisch.
Ja, und tschüss, einfach an unsere E-Mail-Adresse.
podcast@tristans.ch.
Genau. Und dann können wir euch auch gerne mal die ein oder andere Frage noch beantworten. Weil es ist wirklich anfangs recht komplex. Und wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich schon bei Tool Nummer 5 angelangt, wenn man so das kann nennen. Vielleicht noch mal kurz zurück. PHP Storm kostet das? Ist es gratis?
Ja, nein, also PHP Storm kostet natürlich auch. Und auch nicht gerade wenig. Ja, aber es ist natürlich allemal wert. Also Personal Edition ist dann noch einiges günstiger. Als Corporate zahlst du halt immer ein bisschen mehr. Das ist ja so.
Okay.
Ich weiss jetzt, ein bisschen nicht auswendig. Aber es ist sicher, wir zahlen jetzt, glaube ich, mittlerweile, weil es ist das erste Jahr teurer, glaube ich, und je länger du dabei bist, kommt es ein bisschen günstiger. Ja. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 120 pro User, glaube ich, pro Jahr. Also,
okay.
Ja.
Okay. Ja, aber auch da, also
summiert
sich nachher dann, oder? Das gleiche auch vermutlich bei Bitbucket, wo Atlassian wirst vermutlich auch noch
das ist relativ, also wir sind dort, glaube ich, auch, es kommt darauf, das ist halt so, dort haben wir auch Confluence und Jira. Jira.
Okay, das sind schon wieder zwei
neue Tools. Da sind wir voll in der Entwicklungsschiene.
Ja,
das ist halt wirklich, das ist ein Projektmanagement-Tool oder Task-Management-Tool, das Jira. Und Confluence ist eigentlich so ein bisschen ein Dokumentationstool. Genau. Hast du jetzt richtig gesagt?
Den hast du richtig gesagt, ja.
Ich weiß, ja, also, nicht
verwechselt. Ja, genau, da genau. Kann ich vielleicht, oder
bin das Confluence bist du ein bisschen.
Confluence und Jira oder Jira, oder ich, ja, ja, wie man es auch immer nennen das sind wirklich in dem Sinn gute Tools, wenn man Softwareentwicklungsprojekte macht, wo man halt wirklich kann, bis auf ja, wie soll ich sagen, bis auf die Task aber genau alles kann definieren, oder was sind so die Anforderungen, die Umsetzungsanforderungen, wo du halt dann kannst so Kanban-Lanes machen, du kannst Backlog-Items machen, geht dann da schon fast ein bisschen weit, geht auch ins Projektmanagement rein, das würde jetzt den Rahmen auch ein bisschen sprengen da, aber auch das sind noch zwei weitere Tools, nicht, müssen wir aufhören?
Sind nein, ich bin gerade selber eine Stunde, dass wir so 20 Minuten
haben, ja, okay, aber ja. Es geht manchmal ziemlich schnell und ziemlich durch. Ich glaube auch dort, eben, was gerade so Projektmanagement anbelangt und so weiter, sind sicher gute Tools, die man auch mit den Kunden zusammen zur Kollaboration kann einsetzen kann, wo man halt einfach wirklich die ganzen Projektinformationen zusammen hat. Oder? Und ich glaube, ja, das ist alles so ein bisschen generell, auch mit Slack, mit Kunden zusammenarbeiten und so weiter, das fördert einfach Produktivität. Oder?
Ist halt einfach, eben, die sind, das Jira ist recht technisch. Das ist halt auch von Entwicklern, das ist wirklich ja, extrem technisch ausgelegt, sage ich jetzt mal so. Darum haben wir ja auch als Kibo.
Genau, zu dem Tool, das ist, eigentlich hätte ich das als erstes selber kommen, weil das ja schaffen wir ja schlussendlich auch tagtäglich.
Das ist so.
Kannst du mir schnell
so
erzählen, was Kibo ist und wie wir damit arbeiten?
Ja, das Kibo ist unser eigenes Projektmanagement-Tool, das wir selber entwickelt haben, seit etwa 4 Jahren, wo wir jetzt gerade in der Version 2 sind, wo wir alles überarbeitet, auch visuell uns dann nachher auf den Markt bringen. Ja, genau, wir brauchen es eben als Projektmanagement, aber vor allem auch als Zeit-Tracking, Offerte-Tracking, wenn wir Offerte stellen und so, genau, das ist so ein bisschen grob umfasst. Oder auch für die Mitarbeiter, dass jeder die Zeit dort tracken und dann nachher auch die Arbeitszeit sieht, ja.
Genau, es ist auch so ein bisschen wie halt eben Agentursoftware, ERP, wo wir komplett das Projektmanagement darüber machen, wo wir unsere Support-Tickets machen, wo wir die Verrechnung darüber machen, ja, von A bis Z eigentlich. Und wo wir natürlich, das ist der Vorteil, weil wir selber programmieren, natürlich einerseits voll und ganz auf unsere Bedürfnisse können, definieren in dem Sinn.
Genau, ja.
Und aber auch, wie du Simon schon gesagt hat, wir jetzt auch dran sind, das können aufzutun, dass das wirklich kann für jeden Mann verwendet werden.
Ja. Vor allem auch Kunden kannst du drauflassen und so weiter. Das war das grösste Problem bis jetzt.
Ja.
Darum ja, haben wir halt noch Jira so im Einsatz. Nachher werden wir eine gute Integration schaffen, dass sogar auch noch mit Jira, Bitbucket kannst weiterarbeiten. Bitbucket sowieso, aber Jira und das implementiert ist.
Genau.
Ja, jetzt sind es mir Wunder, wenn wir doch schon so weit fortgeschritten sind. Was habe ich meine Fünfe schon gesagt?
Ja.
Da wollte ich wissen, was sind denn deine Top 5? Du hast da auch eine schöne Liste gemacht.
Ja, ich bin da am endlichen Dings, also natürlich einerseits auch Office 365, LastPass, also ich habe mir jetzt auch nicht eine Rangliste gemacht in dem okay. Sinn. Kibo ist auch bei mir drauf, was auch noch kommt, ist Spexio, wo wir
ja, natürlich,
durch die ganze Finanzbuchhaltung und alles drüber machen.
Ja.
Das wäre natürlich schön, auch da, wenn man das in einem Tool inne hat, aber das nimmt halt auch so Dimensionen ab, oder? Dass natürlich Spexio sich
voll und ganz spezialisiert
hat auf den Case. Oder? Und auch dort, die haben ja auch Projekte drinnen, wir können dort ein Projekt anlegen, aber das ist alles einfach nicht wirklich brauchbar, oder? Darum haben wir gesagt,
sagen wir mal, sind wir ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen neutraler. Es ist für uns nicht brauchbar.
Für unseren Case,
genau.
Ja. Vielleicht die einen oder anderen jetzt einsetzen und denken, ja, wieso, ich kann das brauchen und es funktioniert. Man kann natürlich auch Produkte anlegen und so weiter, aber bei uns ist es ein bisschen komplexer, darum eben haben wir natürlich die Sachen, die Funktionalität in anderen Tools ausgelagert.
Und wenn wir natürlich sagen, wir haben einfach auch eine Schnittstelle im Kibo integriert oder programmiert für Inspexio,
genau.
Was natürlich auch bequem genau. macht für uns.
Ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, die APIs, die gehen, also man kann nicht einfach ein Tool haben, das alles macht, man hat Abhängigkeiten, man hat verschiedene Tools, aber mehr und mehr, wenn man so ein Tool, oder wenn wir ein neues Tool evaluieren, dann schaut man als erstes, ja, hat das eine API. Wenn es keine API hat, dann ist sie schon mal weg. Mhm. Also es muss eigentlich webbasiert sein und es muss eine API haben. Und vielleicht sogar den API-First-Ansatz haben, wie Tools, die wir auch einsetzen, Shopware und so weiter, die wirklich sehr interessant sind.
Mhm.
Und dort kann man natürlich dann die ganzen Tools miteinander kombinieren.
Also wir müssen auch API-First programmieren. Also genau. Die Plattform, die wir im Moment dran sind, ist auch API-First mit GraphQL, wo eigentlich schon fast das Frontend fast ein bisschen abkapselt ist. Das tut dann auch ein bisschen, oder Headless, CMS,
wenn
du so watch, oder? Genau. Ja, dort dann 4.3, würde ich sagen, das ist ein bisschen modernes Web, oder Web, wie man es im 2020 auch sollte machen, ist sicher API-first und test-driven und. Dann könnte man auch ein bisschen weiter ausführen, aber das lernen wir jetzt mal, sonst sind wir ja, heute Abend noch nicht fertig.
Genau, richtig. Ja, ein weiteres Tool ist auch, zum Beispiel, was ich sehr viel brauche, ist Snagit. Snagit, ja. Wo ich Videos mache, Printscreens, Aufnahmen. Gibt es auch für Windows, oder? Wir brauchen es jetzt
für
Mac, aber gibt es auch für Windows. Ist mega cool, wenn du wirklich so willst, vielleicht irgendwo hast du ein Problem, also wenn du schnell per Video einfacher ist zum Aufzeichnen, kannst du es mega easy aufzeichnen, kannst du gerade sharen, den Link sharen und so weiter. Und ja, das ist ein Tool, das ich sehr gerne nutze und das ich sehr cool finde.
Ja, ja, genau. Aber was ich natürlich auch noch brauche, ist Sublime, das wirst du nicht brauchen oder nicht gross brauchen.
Mal, ich brauche es, wenn ich irgendeinen Zwischenablag brauche, wo alles...
Der Code,
ja, genau, die Code-Userie. Weil einfach
Sublime,
ja, du kannst
es besser erklären. Ja, Sublime ist wie ein abgespeckter IDE, also etwas ähnliches wie PHP-Storm, nur viel, viel schlanker, viel einfacher. Also das ist wirklich wie ein erweiterter Texteditor und man kann es halt beliebig erweitern mit den Plugins, die es hat. Es ist wirklich ein mächtiges Ding, aber auch sehr einfach und ja, eigentlich meine erste Wahl, wenn ich einfach irgendetwas textlich machen muss, kurz etwas ja, eben Zwischenlager oder sonst irgendetwas kurz schreiben, mache ich erst Sublime auf.
Genau. Habe ich, by the way, auch drauf.
Also ich brauche es auch bei dir. Aber es ist nicht auf deiner Liste, gell?
Ist es nicht auf meiner Liste.
Ist es nicht so präsent?
Nein, da habe ich jetzt nicht auf meiner Liste, genau. Ja, ja. Aber ja, noch weitere
Tools. Ja, komm, machen wir doch. Also eben gut, wir sind, ja, machen wir einfach mal weiter, dass wir ein bisschen das man zeigen, mit was das man arbeitet.
Ja, ja, also es geht mir ja mehr darum, eben, mal einen Überblick zu verschaffen und vor allem auch ein bisschen das Bewusstsein zu stärken,
wie viel?
dass wie viele Tools das sind und dass jedes einzelne Tool oder fast jedes einzelne Tool einfach monatliche Kosten generiert. Und dass man da schon auch muss irgendwo einen Überblick haben muss, weil die ganzen Tools werden über Kreditkarten abgerechnet. Und das ist je nachdem, wie viele User das kommen. Du merkst es meistens zuerst bei den Kreditkartenabrechnungen, dann hast du plötzlich irgendwo eben 2-3 neue User drauf und dann haut es dich wieder in die nächste höhere Breeze-Range rein. Also das ist wirklich recht unübersichtlich und recht wild. Und würde mich interessieren, was dir oder ob dir auch so viele Tools nutzen. Also könnt gerne da ein bisschen kommentieren, darüber reden. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Absolut,
was, was ist so im Umlauf ist. Wir haben noch weitere Teamviewer, brauchen wir so ein bisschen für Remote-Support. Kann man mittlerweile auch viel mit Teams direkt machen.
Wobei so cool. Also Teamviewer ist halt schon mal ein Stückchen besser, muss man sagen. Also so gut wie Teamviewer funktioniert es halt auch nicht mit Teams. Es ist okay, zum ein bisschen Screensharing machen, kannst du aber mit Slack eben auch.
Ja, ja,
aber wirklich Support, wo halt den anderen Computer kann steuern.
Genau, die Steuerung übernehmen.
Das ist halt Teamviewer schon.
Aber auch die haben sich halt voll und ganz auf das spezialisiert. Oder? Das ist halt dann wieder so. Miro finde ich ganz spannend, wenn es darum geht, so ein bisschen Online-Collaboration-Workshops zu machen. Also da kann man wirklich zusammen so Whiteboards erstellen, wie so ein Whiteboard mit den Post-it-Zetteln und so weiter. Also da kann man recht gut miteinander zusammen arbeiten, wenn mehrere Leute sind oder auch mal mit einem Kunden will, vielleicht auch Wireframes machen. Das sind ja mal Haufen Buzzwords, die wir da reinrühren, aber man kann es ja googeln, oder die nicht wissen, was das Zeug bedeutet. Mhm. Aber das ist wirklich auch ein sehr spannendes Tool. Prezi ist eigentlich auch ein Tool, wo man
Prezi ist ein absolut geniales Tool. Das ist ein bisschen ein dynamisches Präsentationstool. Ja, also das ist nicht mehr wegzudenken für uns im Moment. Vielleicht gibt es da mal etwas Fancyers, ich weiß nicht, aber im Moment ist es wirklich gut. Was heisst im Moment? Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre, die wir im Einsatz haben. Aber es ist wirklich halt cool. Es ist wie eine PowerPoint-Präsentation, aber eben halt eben nicht.
Es ist einfach viel cooler. Und ich glaube, einfach die es einfach mal sehen wollen, ladet uns doch einfach mal zu euch ein. Und dann, oder zu euch ein. Zu euch ein. Wir können dann mal das Prezi präsentieren und dann können wir gleich.
Bist du sicher, dass du das anbieten wenn wir jetzt da 100 Einladungen haben?
Ja, also dann wird es ein bisschen Challenge. Mal schauen, jetzt habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt.
Aber einfach kurz zum Erklären. Es ist halt verschiedene Ebenen und du kannst dynamisch interagieren. Das würde man sehr schätzen. Also Kunden schätzen das auch. Beim PowerPoint ist es einfach so, dass du die eine Folie nach dem anderen musst präsentieren und so eins nach dem anderen durchgehst. Mhm. Bei Prezi kannst du halt wirklich dynamisch, du zoomst rein, also hast verschiedene Ebenen und das macht es wirklich spannend. Das heisst, wenn du gerade das Thema willst, besprechen willst, kannst du rauszoomen, vielleicht gerade zum Budget gehen, kannst du rauszoomen, vielleicht gerade zu den Referenzen gehen, whatever. Also du kannst wirklich dynamisch interagieren und kannst auch so ein bisschen das Gespräch, wie soll ich sagen, sagen, interessanter gestalten.
Ja,
oder?
Ja. Ja, und was jetzt noch dazu kommt, auch ein bisschen, wenn man nicht gerade physisch kann mal vor Ort gehen und eine Präsentation machen kann man Prezi auch mit Video in Kombination nutzen. Das heisst, dass man eigentlich kann sich aufnehmen dabei, wie man eine Präsentation präsentiert. Und das ist auch, finde ich, auch wirklich gute Software und die brauchen wir sehr oft. Genau. Ich muss ein bisschen abkürzen, aber es hat weiter noch eben ganze Designgeschichten, wo man natürlich, also jetzt nicht mir persönlich, aber auch jemanden, die doch so Photoshop, Adobe, XD, InDesign, Sketch und so weiter, es geht dann da wirklich weiter, wenn es halt wirklich ins Design hineingeht. Ja. Geht dann noch weiter, wenn man in die Videobearbeitung hineingeht, die Tools habe ich jetzt auch nicht drauf. Das sind auch alles, genau. Ganz Adobe-Palette. Das WHMCS, ja. So ein bisschen Hosting-Geschichten, Verwaltung von Domains, die Sachen natürlich. Und das habe ich so ein bisschen Online-Marketing genommen, natürlich Google Analytics, Google Tag Manager, Xovi,
Systrix.
Auch da, Systrix. Auch, glaube ich, da wär die Liste immens. Also wenn ich einmal denke, was das Online-Marketing-Team an unseren innovativen Freitag-Nachmittag, wo wir haben, wieder an neue Tools sieht und vorstellt, was da alles gibt. Also ist wirklich immens.
Ja.
Genau, ja, also es sind wirklich riesige Paletten, also die Liste ist wirklich mal schnell entstanden. Muss sie sicher mal einmal überarbeiten und updaten. Und
ja, ist spannend. Also etwas, was du noch vergessen hast, weil unsere neue Mitarbeiterin Aline, hallo Aline übrigens, willkommen bei uns im Team.
Ja, hallo an der
Stelle. Ist gefragt, oder hat gefragt, ja, wie macht ihr denn den Podcast, wie nehmen wir das auf? Dann habe ich gesagt, ja... Mit dem Mikrofon. Ja, offensichtlich. Ja, nein, aber wirklich eigentlich sehr, sehr einfach. Da habe ich es ihr gerade heute vorher gezeigt. Ja, also wir brauchen wirklich den Laptop. Ein Mikrofon im Moment noch. Und das Logic, das ist eigentlich so ein bisschen unser Setup für Podcasts. Genau.
Wobei das Logic, glaube ich, auch noch relativ viel kostet.
Also oder? Ich finde es human. Es ist 200-300 Franken, wenn es mir recht ist. Aber es ist ja einmalig in dem Sinn. Und dann hast du drauf. Also.
Ja, ich glaube, auch da lohnt sich schon ein bisschen. Also eben, man muss nicht gerade ein riesen Podcast-Studio haben. Ein bisschen etwas muss man haben. Ein gutes Mikrofon, ein guter Laptop, in dem Sinn, der ein bisschen performant ist und eine gute Software.
Also ich glaube, Laptop muss nicht mal so performant sein. Aber einfach ein Mikrofon ist wirklich so und so. Ja. Und eben, es gibt auch Free-Tools, glaube ich, für wenn du aufnehmen willst. Ich habe das Logic auch noch gehabt. Früher Cubase, glaube ich, wo irgendwie 600 gekostet hat. Mhm. Von dem her ist es wirklich erschwinglich. Aber ich glaube, das andere ist wirklich das Mikrofon. Ja, und natürlich wäre es cool, wenn man noch ein bisschen Dämpfer hätte und so weiter. Aber ja, das Mikrofon ist sicher eine gute Investition.
Ja, ich nehme einfach nächstes Mal meine Bettdecke mit. Können wir die auch
darfst du gerne machen,
Halt's nicht so fest. Ja gut, dann sind wir auch schon wieder nach über eine halbe Stunde dran gewesen und würde sagen, an dieser Stelle danke vielmals fürs Zulassen. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Es war interessant, gewesen, was wir noch ein bisschen erzählen, was wir für Tools nutzen. Mhm. Und ja, wenn ihr mehr wollt, wir uns ingeniert fragen.
Sind wir gespannt auf eure Feedbacks.
Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.